Deutschlandfunk. Der Tag.
PolitikerInnen müssen viel aushalten. Das ist part of the deal, wenn sie sich für diesen Job entscheiden. Viele sagen ja, dass sie sich dann über die Jahre so ein dickes Fell zugelegt haben, was Kritik angeht. Und trotzdem, auch als PolitikerIn muss man sich nicht alles gefallen lassen. Das zeigt auch die Reaktion von Dorothee Bär. Und zwar, als sie ausgetreten ist aus der Ludwig-Erhard-Stiftung. Da hat sie die Mitgliedschaft gekündigt wegen eines Kommentars, der als frauenfeindlich und sexistisch interpretiert werden kann. Das ist Grund für uns, über Sexismus in der Politik zu reden. Und das tun wir heute im neuen Podcast von Der Tag am 24. September. Außerdem geht es bei uns um Fußball, denn der ist spätestens seit Corona auch ein politisches Thema. Und das kann man gut sehen am UEFA-Supercup-Spiel heute vor 20.000 Fans in Budapest. Eine Stadt, die als Risikogebiet eingestuft wird. Muss man dieses sogenannte Pilotprojekt, so bezeichnet es zumindest die UEFA, ausgerechnet in einem Risikogebiet stattfinden lassen? Und welche politischen Interessen stecken eigentlich dahinter? Auch dazu gibt es eine Einordnung. Ich bin Sonja Meschkat. Hallo. Das ist erstaunlich, wie viele Dinge im Nachhinein gar nicht so gemeint waren oder angeblich falsch verstanden wurden, wenn es um Frauen geht. Genauer um Frauen, die Politik machen und um Frauen, die deshalb Sexismus erfahren. Sexismus ist nicht nur ein Mittel, um Frauen klein zu halten. Es geht auch darum, ihnen die Fähigkeit abzusprechen, sich aktiv und sinnvoll am politischen Diskurs zu beteiligen. Aber Frauen durchschauen immer besser diese Mechanismen und sie zeigen Haltung, so wie Dorothee Bär von der CSU. Die ist Staatsministerin für Digitalisierung im Bundeskanzleramt und sie war Mitglied in der Ludwig-Erhard-Stiftung. War, weil sie hat ihre Mitgliedschaft gekündigt und das hat etwas zu tun mit einem Artikel aus dem rechtspopulistischen Magazin Tichys Einblick. Wir wollen uns zusammen mit Katharina Hamberger, unsere Korrespondentin aus dem Hauptstadtstudio, diesen Fall nochmal angucken und darüber sprechen, wie groß das Problem Sexismus in der Politik ist. Katharina, Dorothee Bär hat sich durch ihren Rücktritt, durch ihren Austritt, ihre Nicht-mehr-Mitgliedschaft solidarisiert mit Safsan Schäbli von der SPD. Die ist Staatssekretärin in Berlin und die will kandidieren für den Bundestag. Und über sie wurde geurteilt in diesem Artikel.
Ja, also es ist eine kurze Bildunterschrift. Darin wird ihre einzige Eignung wird darin gesehen, dass sie gewisse weibliche Geschlechtsmerkmale hat. Ich ehrlich gesagt weiß ich nicht, ob ich es nochmal zitieren möchte. Ja, weil ich finde es ein bisschen, mir läuft es kalt den Rücken runter.
Ja, es ist einfach unter, selbst unter normalen Kriterien muss man einfach sagen, so einen Kommentar kann man nicht ernsthaft über eine Frau bringen.
Einigen wir uns darauf, dass jeden, den es interessiert, das nochmal nachschlagen soll. Mhm. Sie wird da tatsächlich nur auf ihre Äußerlichkeit, auf ihre Geschlechtsmerkmale reduziert und das in so einem unterirdischen Ton, dass das einen Aufschrei gegeben hat online, viel bei Twitter, und Dorothee Bär darauf geschrieben hat, das ist widerlicher Dreck, wo steht denn so ein Müll? Und dann wurde ihr eben gesagt, wo das vorkommt. Und daraufhin hat sie sich mit Safsan Schäbli solidarisiert, also das eben auch parteiübergreifend, und hat gesagt, dann trete ich aus dieser Stiftung aus. Ich glaube, diese Stiftung darf man nicht überschätzen, aber das ist natürlich ein symbolischer Akt, der auch zeigt, wir Frauen lassen uns sowas nicht mehr gefallen.
Jetzt muss man noch wissen, Roland Tichy, das ist eben nicht nur der Herausgeber von Tichys Einblick, er ist bzw. war auch Vorstand eben dieser Stiftung, denn er hat heute Mittag bekannt gegeben, dass er als Vorstand zurücktreten wird im Oktober noch. Aber das ändert ja nichts am grundsätzlichen Problem. Also Sexismus gegenüber Politikerinnen, muss man auch leider sagen, passiert jeden Tag.
Also das ist sicher was, mit dem Politikerinnen, also vor allem eben Politikerinnen, leben müssen. Es betrifft sicher auch Männer, aber überwiegend wohl Frauen. Und wenn man liest Beschreibungen von Frauen, welche Nachrichten sie alles bekommen, und eben das betrifft nicht nur ihre Politikerkollegen, sondern eben auch Sexismus von anderen Leuten, dann scheint das in Teilen eben schon heftig zu sein. Es gab jetzt wieder letzte Woche in der Zeit einen Artikel, in dem unter anderem Claudia Roth darüber berichtet hat, welche Nachrichten sie oft bekommt, welche Zuschriften sie kriegt Und über soziale Medien passiert es ja ständig, solche Angriffe auf eben Frauen,
naja,
und Politikerinnen.
Und auch innerhalb der Parteien ist das ja durchaus etwas, was vorkommt. Also ich erinnere jetzt nur an diesen sogenannten Altherrenwitz von Christian Lindner gegenüber seiner ja jetzt nicht mehr Generalsekretärin. Da musste er sich auch einiges an Kritik gefallen lassen. Kommen wir aber nochmal zurück auf diesen Sexismus in der Politik. Der war ja sicherlich nie weg. Also das ist etwas, was alltäglich ist, leider, muss man sagen. Aber der Eindruck ist zumindest, dass er wieder salonfähiger wird. Wird der Diskurs da gerade verschoben?
Das Gefühl habe ich zumindest. Das ist natürlich was, was man nicht wissenschaftlich im Moment belegt hat. Aber ich habe das Gefühl, dass es da durchaus Gruppen gibt, die versuchen, da wieder einen Kurs zu verschieben. Vielleicht auch, kann man sagen, zurück zu verschieben oder die Grenze des Sagbaren wieder zurück zu verschieben. Also wie darf man gegenüber Frauen reden? Darf man einen Altherrenwitz machen oder ist er vielleicht eben mittlerweile unangebracht? Oder er war schon immer unangebracht, aber hält man sich damit vielleicht mittlerweile zurück? Also du hast es gesagt, dass der Sexismus immer da war und das, glaube ich, ist auch so. Das ist immer ein Thema gewesen. Der wurde sicher in früheren Zeiten, vor einigen Jahrzehnten, deutlich spürbarer noch geäußert gegenüber Frauen. Auch weil weniger Frauen zum Beispiel in der Politik waren, im Parlament waren. Das ist natürlich ein anderes Klima. Das, glaube ich, hat sich in den letzten Jahren verändert. Die Sensibilität ist höher geworden. Auch die öffentliche Aufmerksamkeit dafür ist höher geworden. Was wir aber, glaube ich, vor allem seit dem Einzug der AfD ins Parlament merken, das ist da eben wieder, ja, nicht eine Art Rückschritt, aber zumindest, dass es da wieder Leute gibt im Parlament, die versuchen, da wieder die Grenzen, wie ich schon gesagt habe, zu verschieben, zurück zu verschieben. Der Sexismus gegenüber Frauen wird stärker. Frauen berichten, dass eben vor allem die Zwischenrufe von der AfD unerträglich sind. Und das schafft natürlich ein insgesamtes Klima, das schwierig ist, wo vielleicht der eine oder andere denkt, naja, vielleicht kann man so manche Dinge ja wieder sagen.
Katharina, um das vielleicht noch mal besser einzuordnen oder besser verstehen zu können, ich komme jetzt noch mal zurück auf diesen Punkt, Sexismus in der Politik war sicherlich nie weg. Wenn wir noch mal gucken auf die Bonner Republik, das ist ja nun wirklich schon ein paar Jahrzehnte her. Wie war das denn damals eigentlich mit Frauen im Bundestag? Wie ist auf die reagiert worden, wenn die im Plenum geredet haben?
Ja, jetzt kann ich natürlich auch nur erzählen von dem, was ich gelesen habe.
Von damals,
und was ich
ja
in Videos, genau, von damals. Ich habe die Bonner Republik nicht mehr miterlebt in meiner beruflichen Laufbahn, sondern kenne nur die Berliner. Aber wenn man die Beschreibungen hat, dann merkt man schon, es wurde stark getuschelt, wenn Frauen geredet haben. Es war nicht ruhig im Parlament. Also Frauen sind damals nicht unbedingt auf Augenhöhe wahrgenommen worden. Politik war Männersache, lange Zeit fast reine Männersache. Der Anteil der Frauen im Bundestag lag bis Ende der 80er bei weniger als 10%. Erst 1998 hat man sozusagen die 30%-Marke überschritten und seitdem changiert das ja so um die 30%, ein bisschen mal drüber. Jetzt sind es wieder knapp nur noch über 30% Frauenanteil. Also das ist natürlich auch ein für Frauen schwieriges Klima, wenn sie nur ein Zehntel der Abgeordneten stellen. Und das hat sie natürlich auch bemerkbar gemacht. Und es gibt da ganz interessante Bücher. Es gibt zum Beispiel eins einer Journalistin, das heißt Hammelsprung, wo sie auch beschreibt, wie sie von Abgeordneten Sexismus erfahren hat. Es gibt das Buch von Thorsten Körner, Männerrepublik, in dem das auch sehr stark beschrieben wird, wie Frauen damals auch um Anerkennung gekämpft haben, wie das Klima damals im Parlament war, welche Sprüche es da von Männern gab. Also man muss sich auch mal vorstellen, dass in die 70er Jahre hinein Frauen keine Hosen getragen haben, weil Männer gesagt haben, wir wollen keine Hosen im Parlament sehen, sondern Frauen müssen Röcke tragen.
Das schickt sich
also allein
nicht.
Diese Dominanz auszuüben. Und das hat sich dann in den 80er Jahren erst ein bisschen geändert, als die Grünen dann auch ins Parlament eingezogen sind. Und ich habe auch mal einen O-Ton mitgebracht von Waltraud Schoppe, ein ganz kurzer, die Grünen-Abgeordnete, die dann in den 80er Jahren Folgendes gesagt hat.
Wir fordern Sie alle auf, den alltäglichen Sexismus hier im Parlament einzustellen.
An der Reaktion der Männer, die da ja drüber lachen, merkt man ja auch, dass dieses Thema Sexismus eins ist, das man überhaupt nicht ernst genommen hat. Man hat sich eher lustig drüber gemacht, und zwar quer durch alle Fraktionen. Und das hat sich in den letzten Jahren, glaube ich, schon gewandelt.
Du hast ja schon eben gesagt, also es gibt eben auch eine größere Sensibilität. Auch das muss man ja erwähnen. Das ist ja auch gut so und das ist auch wichtig. Lass uns nochmal jetzt wieder einen Zeitsprung machen, raus aus der Bonner Republik hin ins Jahr 2020 nach heute. Wenn wir jetzt mal gucken, wie sich die Parteien damit auseinandersetzen, was passiert denn gerade bei denen im Hinblick auf Sexismus in der Politik und was folgt daraus politisch? Gibt es da irgendwie Konsequenzen? Bewegt sich da etwas?
Ich nehme jetzt nicht wahr, dass es in den Parteien ganz gezielt Arbeitsgruppen oder so zu Sexismus gibt, aber eine höhere Sensibilität dafür, dass man auch mehr Frauen in der Politik braucht und damit auch ja eingesteht, sondern dass man dann eben auch ein anderes Klima möchte und sich damit auch, wenn man sich um Frauen bemüht, natürlich auch ein anderes Klima schaffen muss. Und das merkt man in vielen Parteien, dass da ein Denkprozess ist. Also, dass über Quoten nachgedacht wird oder Quoten eingeführt werden. Und zwar nicht nur bei den Grünen, sondern eben auch bei den konservativen Parteien. Da sind die Parteivorstände, der Parteivorstand bei der CSU zum Beispiel ist quotiert. Bei der CDU diskutiert man darüber, ob man bis weit in untere Ebenen eine Frauenquote einführt. Also da ist zumindest schon das Gefühl da, wir müssen uns verändern. Und das geht natürlich auch einher mit einer Veränderung des Klimas, also dass man eben auch frauenfeindliche Sprüche sicher nicht mehr so hinnehmen wird und hinnehmen möchte. Also da ist auch eine andere, zumindest in Teilen vielleicht auch andere Männergeneration, die da mittlerweile in der Politik ist. Aber eben sind sicher nicht alle.
Was heißt das denn dann zum Beispiel jetzt nochmal weitergedacht für die Nominierungen von SpitzenkandidatInnen im Wahlkampf? Also nominiert dann eine Partei doch lieber einen Mann, weil sie hofft, damit mehr Stimmen zu bekommen, oder andersrum lieber doch eine Frau, um eine männlich dominierte Spitzenkandidatenrunde aufzubrechen? Wäre ja auch möglich.
Ja, und das ist eine Frage, die, glaube ich, im Moment sich nur die Grünen gerade stellen können. Wenn die überhaupt Spitzenkandidat oder Spitzenkandidatin tatsächlich am Ende aufstellen. Denn wenn wir mal auf die anderen Parteien gucken, dann hat die SPD ja schon einen Mann aufgestellt. Mhm. Und bei denen hat das sicher auch, muss man sagen, damit zu tun, dass es offenbar keine Frau gab, die sie aufstellen konnten. Hätte es eine Frau gegeben, hätte sie vielleicht auch ganz gute Chancen gehabt, aber die gab es nicht. Und wenn man auch ein bisschen zurückblickt bei der SPD, dann haben es Frauen ja da auch nicht immer ganz einfach. Siehe Andrea Nahles,
das ist wohl
siehe
wahr.
Auch Saskia Esken, die gern nach ihrem Äußeren beurteilt wird. Bei der CDU ist es ja auch so, dass die CDU im Moment nur männliche Kandidaten hat, die sich um das Spitzenkandidatenamt bewerben, möglicherweise eben um den Parteivorsitz der CDU, aber dann auch möglicherweise um die Kanzlerkandidatur, eben auch, weil es keine Frau gab, die gesagt hat, ich werfe mich auch in das Rennen, weil es da auch im Moment keine Frau mit Gewicht gibt. Und das ist natürlich auch eine Strukturfrage innerhalb der Union, wo man sich sicher auch die Frage stellen muss, warum ist das so? Hat man vielleicht einfach zu lange auf Angela Merkel geguckt und sich damit zufrieden gegeben, dass man eben sie hat und dass man, dann hatte man ja kurzzeitig Annegret Kramp-Karrenbauer, man aber nicht darauf geguckt hat, wie man weiter Frauen fördern kann und ob das vielleicht auch tatsächlich mit dem Klima zu tun hat. Und die Grünen werden sich hier, kann ich mir vorstellen, sicher diese Frage dann auch ganz genau stellen. Einmal die Frage natürlich Robert Habeck, der im Moment als sehr beliebt gilt. Und dann aber gibt es ja noch Annalena Baerbock. Und da kann man sich sicher auch die Frage stellen, ob es nicht klug wäre, in diese möglicherweise Männerspitzenkandidatenrunde noch eine Frau reinzusetzen, um hier wirklich ein Gegengewicht zu bilden, um auch Wählerinnen anzusprechen, um zu zeigen eben, dass es auch weiter Frauen in Spitzenpolitikerpositionen gibt und auch Frauen eben weiterhin Kanzlerin werden können. Das ist eine wirklich strategische Frage, würde ich sagen. Aber dass bei den großen Volksparteien sich bislang keine Frau gefunden hat, das finde ich, ist schon nach wie vor eine Frage der Struktur und eines Klimas in Parteien. Und da sind sich die Parteien ja auch bewusst, siehe die CDU, wie sie über Frauenquoten diskutiert. Aber da ist es auch noch ein weiter Weg, bis sich das so weit wandelt, dass man wirklich sagen kann, man hat am Ende Frauen und Männer gleichberechtigt, die sich gleichberechtigt um ein Amt vielleicht bewerben.
Beim Fußball geht es spätestens seit Corona nicht mehr nur um Fußball, sondern auch um Politik. Man kann sogar sagen, dass der Fußball selbst zum Politikum geworden ist. Aktuelles Beispiel: der UEFA Supercup heute Abend in Budapest. Der FC Bayern trifft auf den FC Sevilla. Die spielen gegeneinander, also Champions League-Gewinner gegen den Europa League-Gewinner. Obwohl die Corona-Infektionszahlen steigen, auch in der Hauptstadt von Ungarn, will die Europäische Fußballunion, die UEFA, 20.000 Zuschauer ins Stadion lassen. Die UEFA sagt, das sei so eine Art Pilottest und genau der ist eben hoch umstritten. Matthias Frieber aus unserer Sportredaktion schätzt dieses Politikum jetzt nochmal ein für uns. Matthias, um die Lage zu verstehen. Also Budapest gilt als Risikogebiet. Die Stadt hat eine Inzidenzzahl von über 100. Das ist also doppelt so hoch wie in München. Der Oberbürgermeister von Budapest, der würde, wenn er könnte, das Spiel hinter verschlossenen Türen stattfinden lassen. So hat er das auf jeden Fall gesagt. Aber dann gibt es eben noch den Staatspräsidenten Viktor Orban und die UEFA. Sortier das mal bitte für uns.
Also das ist mit diesem Spiel wie mit so vielen anderen Ereignissen im Fußball auch. Da spielt die Politik eine Rolle. Da sind Verflechtungen, die man so auf den ersten Blick gar nicht sieht. Viktor Orban, der Staatschef, der ist ein begeisterter Fußballfan. Für den ist Fußball auch so ein bisschen Prestigeprojekt. Und dieses Stadion, wo dieses Spiel heute stattfinden soll, das ist ein ganz besonderes, ganz neu, zumindest renoviert, für die Fußball-Europameisterschaft, die eigentlich in diesem Jahr hier hätte stattfinden sollen. Budapest ist einer der 12 Austragungsorte der Europameisterschaft, die ja paneuropäisch auf dem ganzen Kontinent stattfinden sollte. Und deswegen hängt da eine ganze Menge dran an diesem Spiel, das eigentlich, muss man auch dazu sagen, in Portugal hätte stattfinden sollen. Mhm. Und das ist dann erst kurzfristig nach Budapest verlegt worden. Auch mit dem Hintergrund, was man jetzt in Porto so ein bisschen kritisch sieht natürlich, dass ja in Portugal die Pandemiezahlen so hoch waren.
Okay, also das mal zum Background, zum Hintergrund. Es liegt also auch sehr stark an Viktor Orban, dass dieses Spiel in Budapest stattfindet?
Ja, so kann man das vielleicht sagen. Ob er da persönlich seine Finger mit im Spiel hatte, das weiß ich nicht, das kann ich auch nicht belegen. Aber natürlich sind die Verflechtungen da. Der Präsident des Ungarischen Fußballverbands und er, sie haben eine ganz enge Beziehung. Man weiß auch, dass die UEFA in diesem ganzen Sammelsurium, kann man vielleicht sagen, dazugehört. Also was klar ist, es ist ein wichtiges Spiel für Viktor Orban. Er will auch im Stadion dabei sein. Und es ist einfach ein ganz besonderes Spiel für Budapest, für ein Land, das fußballerisch seit vielen, vielen Jahren nicht mehr den ersten Platz in der Weltkarte einnimmt. Da jetzt den Champions League und den Europapokal, den Europa League-Sieger begrüßen zu dürfen, gerade in dieser schwierigen Pandemiesituation, hat natürlich eine extreme Symbolkraft. Und Viktor Orban verspricht sich mit Sicherheit auch eigentlich einen Schub durch dieses Spiel. Mittlerweile wissen wir ja, es dreht sich eher ein bisschen in die Gegenrichtung und man fragt sich, kann man das überhaupt verantworten?
Das ist ja eben auch die Kritik daran, weil es eben so viele Zuschauer geben soll. Also so viele, das ist dann natürlich nicht ausgelasteter Stadion, logisch. Ich glaube, das ist ein Drittel der Kapazität, was es eigentlich fassen kann, diese 20.000 Leute im Stadion. Trotzdem, wenn wir jetzt einfach mal gucken, also überall steigen die Infektionszahlen, die Politiker sind besorgt. Bei uns in Deutschland haben wir Städte, haben wir Bereiche, München mal als Beispiel, wo eben jetzt auch eine Maskenpflicht an bestimmten Stellen wieder eingeführt worden ist im öffentlichen Raum. Und dann hören wir eben jetzt, okay, dieses Spiel, 20.000 Leute, man fragt sich ja schon nach der Sinnhaftigkeit. Also dieser Pokal ist doch, also sportlich ist er nicht relevant, oder? Kann man das so sagen?
Er ist einer der europäischen Titel, aber er hat längst nicht den Stellenwert, den der Champions League-Sieg der Bayern hatte, auch nicht längst den Stellenwert, den der Europa League-Sieg für Sevilla hatte. Es ist das Treffen der beiden Mannschaften, die die beiden Europapokalwettbewerbe gewonnen haben. Den gibt es jetzt seit fast 50 Jahren. Der Stellenwert, ja, man gewinnt halt mit einem Spiel einen Pokal, aber ich würde jetzt mal ganz ungeschützt sagen, die sportliche Relevanz dieses Wettbewerbs ist deutlich überschaubar.
Okay, aber dann, warum ist dieses Spiel trotzdem so wichtig?
Es hängt ganz viel mit Symbolen zusammen. Wir haben eine Zeit, in der der Fußball auch seinen Platz sucht in dieser Pandemiezeit. Man hat festgestellt, der Fußball lebt noch viel mehr, das haben auch die Funktionäre festgestellt, als man dachte, von der Atmosphäre im Stadion und den Fans, so ein Geisterspiel ohne Fans anzusehen, auch am Fernseher, ist nicht mal ansatzweise dasselbe, wie als wenn das Stadion gefüllt ist. Und das Symbol, das haben wir auch bei den Olympischen Spielen von Tokio, die dann verschoben wurden und wo es jetzt heißt, das sollen die Wiederaufbauspiele, das Licht am Ende des Tunnels sein. Man lechzt so ein bisschen nach diesen Symbolen und will jetzt so eine Art Pilotprojekt starten und sagen, guckt mal, wir schaffen es mit unserem Konzept. Wir bringen Fans aus München, da ist die Lage gerade nicht so toll, aus Spanien, da ist die Lage auch nicht so toll und machen es dann auch noch in einem Ort, wo jetzt die Zahlen wirklich in die Höhe geschossen sind. Da steckt natürlich eine ganz schön große Symbolkraft dahinter.
Also es geht wirklich darum zu zeigen, wir schaffen das trotz der widrigen Umstände. Ich frage mich die ganze Zeit, hätte man sich dafür nicht einfach einen anderen Ort, wenn man es schon unbedingt so durchziehen möchte, aussuchen können? Warum macht man das jetzt ausgerechnet in einem Gebiet, wo die Infektionszahlen steigen und wo man aus deutscher Sicht sagt, das ist ein Risikogebiet?
Ja, das fragen sich natürlich viele, zumal das ja, ich habe es gerade erzählt, ja nach Budapest erst hinverlegt wurde. Es gab ja auch ganz viele Stimmen, die gesagt haben, entweder wir machen es ohne Zuschauer oder wir machen es woanders oder wir lassen es vielleicht sogar ganz ausfallen. Aber in diesem Sportjahr, wo ja alles gefühlt ausgefallen ist oder verlegt wurde, hört man das nicht so gerne mit dem Ausfallen lassen. Und ich glaube, man darf nicht vergessen, dass die Europameisterschaft da im Hintergrund eine Rolle spielt. Wir wissen alle nicht, wie sich die Pandemie entwickelt. Wir wissen alle nicht, ob das mit den Medikamenten und den Impfstoffen funktioniert. Es ist ja noch nicht ausgemachte Sache, dass wir im nächsten Sommer, im Juni und Juli, tatsächlich in einer Situation sind, wo man es verantworten kann, ein kontinentales Fußballturnier auszurichten, das, und das ist ja das Besondere, in 12 Ländern stattfindet, wo man enormen Flugverkehr hat, das sogar bis nach Aserbaidschan, bis nach Asien reicht. Das ist jetzt, stand jetzt noch nicht sicher, dass das wirklich stattfinden kann. Und natürlich will man jetzt schon mal ein bisschen ausprobieren und ein Pilotprojekt starten, um zu gucken, ob das wirklich funktioniert. In Budapest werden die Mannschaften spielen, die auch in der deutschen Gruppe mit dabei sind, nämlich Portugal, Frankreich und Ungarn. Das ist tatsächlich, kann man glaube ich sagen, schon eine Art ganz kleiner Testlauf dafür, dass es dann im nächsten Sommer hoffentlich aus UEFA-Sicht irgendwie funktioniert mit dieser Europameisterschaft.
Jetzt sprechen wir die ganze Zeit von diesem Spiel, Matthias. Worüber wir noch nicht gesprochen haben, ist das Hygienekonzept. Wie sieht das denn eigentlich aus? Also jetzt mal abgesehen davon, dass man eben weniger reinlässt, als das Stadion eigentlich fassen würde.
Ja, das ist im Prinzip so, wie man sich das vorstellen kann, die Pflicht, Mund-Nasen-Schutz zu tragen an allen öffentlichen Orten, auf dem Weg zum Platz, auf dem Weg zur Toilette, natürlich auf der Toilette, wenn es zum Essen geht, bei der Einlasskontrolle, also Mund-Nasen-Schutz tragen, Abstandsregeln halten. Es wird Fieber gemessen am Eingang des Stadions. Also das ist tatsächlich so, wie man das jetzt von vielen anderen Gelegenheiten auch kennt. Und in Ungarn ist man da sehr stolz drauf und sagt, mit diesem Konzept wird nicht viel passieren. Das ist in der Wissenschaft durchaus umstritten. Es gibt da mehrere Wissenschaftler, Virologen, die sich da auch öffentlich zu geäußert haben. Manch einer sagt, mit dem Abstand ein Drittel des Stadions, Freiluft in 2 Stunden, es kann nichts passieren, was irgendwie eine Pandemie verstärkt. Jemand anders sagt, na trotzdem machen wir uns auf den Weg zum Stadion. Na trotzdem sind da 20.000 Menschen. Das ist gerade bei den Zahlen, die wir haben, einfach unverantwortlich. Es ist also auch so ein bisschen so ein Streit der Gelehrten. Aber das Hygienekonzept, was dahinter steht, ist im Prinzip das, was wir hier aus Deutschland aus den öffentlichen Räumen auch kennen.
Jetzt wollten ja ursprünglich etwas mehr als 2.000 Fans nach Budapest fahren, also von München aus. Der Vorstandschef vom FC Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, der geht jetzt allerdings nur noch von etwas über 1.000 aus. Also es sind wohl einige Tickets auch wieder zurückgegeben worden. Hat der Verein nicht auch eine Verantwortung gegenüber seinen Fans?
Ich würde sagen, Verantwortung haben sie ja und nein. Nein, weil sie nicht eine Fürsorge- und Sorgfaltspflicht haben, wie man das vielleicht von Arbeitgebern sich vorstellen würde. Das sind natürlich, die Fans sind natürlich alles freie Menschen, die sich selbst entscheiden können und selbst gucken können, ob das nun sinnvoll ist, dahin zu fahren oder nicht. Die Aussagen waren ja so ein bisschen zwiespältig, kann man sagen. Man hat Bauchschmerzen mit dem Spiel, hat Karl-Heinz Rummenigge auch gesagt an einer Stelle. Aber so richtig deutlich sagt man das natürlich nicht, weil man seinen eigenen Fans natürlich auch nicht verbieten will, dahin zu fahren. Was der FC Bayern macht, und das tut er freiwillig, er hat jetzt im Münchner Stadion ein eigenes Testzentrum eingerichtet für alle, die dahin fahren wollen, dass man sich da jetzt schon mal auf die sichere Seite bringen kann und einen negativen Test zumindest mitnehmen kann. Das finanziert der FC Bayern auch selber, das findet da in der Tiefgarage statt. Man tut da schon das, was man in gewissem Sinne tun kann. Ich glaube, ein Fußballverein wird und kann niemals seinen Fans verbieten, irgendwo hinzufahren.
Meinst du denn, dass dieses Thema Fußball und Fußball als Politikum, dass uns das jetzt noch weiter begleiten wird, die nächsten Monate, so lange, bis wir in dieser Corona-Pandemie vielleicht noch etwas schlauer sind, bis es Konzepte gibt, wie man eben auch ein Fußballspiel unter diesen Bedingungen sicher ablaufen lassen kann mit Publikum?
Ja, das wird uns mit Sicherheit begleiten. Das wird ein Politikum weiter sein. Wir sehen es bei allen Debatten rund um die Fußball-Bundesliga. Das ist ein Thema, was gesellschaftlich ganz breit und ganz stark diskutiert wird, auch heftig diskutiert wird. Wir hatten es bei den Geisterspielen im Mai, als die Bundesliga wieder anfing. Wir hatten es jetzt zum Beginn der neuen Saison vor ein paar Tagen, als die Fans in die Stadien gelassen wurden. Es gibt jetzt diesen Testbetrieb, wo quasi am Tag vorher immer geguckt wird, wie sind die aktuellen Fallzahlen, können wir morgen Fans ins Stadion lassen. Das wird uns jetzt beschäftigen. In 6 Wochen ist dieser Testbetrieb rum. Dann wird es darum gehen, kann man daraus einen Regelbetrieb machen. Es wird darum gehen, welche Signalwirkung hat das auf andere Sportarten, die noch viel mehr als der Profifußball von Zuschauereinnahmen abhängen, Eishockey, Handball und so weiter. Und natürlich hat das auch eine Symbolwirkung auf sämtliche andere öffentliche Veranstaltungen, Konzerte, Ausstellungen, auf irgendwelche öffentlichen Versammlungen oder Festivitäten. Die Weihnachtsmärkte stehen irgendwann vor der Tür. Und da ist natürlich der Fußball in gewissem Sinne immer so ein bisschen Vorreiter. Vorbild will er ja auch sein. Und ganz sicher, je nachdem, wie sich das entwickelt, je nachdem, wie die Fallzahlen sind, das wird ein Politikum bleiben. Gerade jetzt diskutiert man ja darüber, dass bei manch einem Verein die Fans sagen, eigentlich haben wir gar keinen Bock, ins Stadion zu kommen, weil uns das irgendwie viel zu gefährlich ist. Also das ist eine Debatte, die bleibt uns erhalten. Und da ist der Fußball einfach, wie man so schön sagt, immer das Brennglas der Gesellschaft. Das wird sich am Fußball immer wieder entzünden.
Diese Ausgabe von der Tag ist vorbei und zwar genau jetzt. Wir freuen uns aber wie immer über Kritik und Rückmeldung. dertag@deutschlandfunk.de, das ist genau die richtige Adresse dafür und wir hören uns schon morgen wieder. Ich freue mich drauf. Sonja Meschkat mein Name. Danke fürs dabei gewesen sein.